Die Hörerinnen und Hörer wissen, unter welchen Umständen wir hier waren. Das ist auch alles nicht zu fassen. Also.
Wie viele Bronchien gequält werden.
Ja.
Im Dienste dieser Sendung.
Ja, nämlich. Wie viele Medikamente man einwerfen muss, um senden zu können.
Ja, das.
Wie viele Fußbäder und ich weiß nicht, was alles.
Auf Fußbäder, das wäre jetzt schön, so während der Sendung so Füße im Wasser.
Ja, rumplätschern, ja, genau.
Ach stimmt, schlechte Kulisse.
Ja, auch Atmo.
Atmo, genau. Alles Atmo. Gut, dann legen wir mal los hier. Mhm. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kulturmatinee mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Windhorst, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo. Und wir schmelzen quasi für euch dahin, denn es sind unmenschliche Temperaturen, vor allem für den Norden. Für sowas können wir hier oben überhaupt nicht umgehen, ne? Also das ist alles nicht, also gut. Dafür sind wir eigentlich gar nicht gemacht. Nee, ist alles nicht richtig.
Man muss einfach mal zwischendurch den Kampfmöwen die Eise wieder zurück aus der Kralle schlagen.
Nämlich, genau.
Vielleicht hilft das.
So ist das nämlich. Trotz alledem, trotz der widrigen Umstände, kommen wir zu Gelesen zusammen mit unseren Freunden von Bücherstadt Kurier. Und wir haben gelesen Die Wüstengängerin von Alice Grünfelder. Alice Grünfelder studierte nach einer Buchhändlerlehre Sinologie und Germanistik in Berlin und China. 1997 bis 99 war sie Lektorin beim Unionsverlag in Zürich, für den sie 2004 bis 2010 die türkische Bibliothek betreute. 2001 bis 2010 hatte sie ihre eigene Literaturagentur für Literaturen aus Asien. Sie unterrichtet Jugendliche und ist als freie Lektorin tätig. Sie leitet diverse Workshops rund ums Thema Schreiben und seit 5 Jahren den Kinderschreibworkshop Wortschatz im Aargauer Literaturhaus in Lenzburg. Nicht Flensburg, sondern Lenzburg. Als Herausgeberin und Übersetzerin aus dem Chinesischen und Englischen publizierte sie Bücher über Asien. Ja, Die Wüstengängerin, ein Roman, und dieser Roman spielt im Nordwesten Chinas. Dort liegt die Provinz Xinjiang. Sie wird durchquert von der legendären Seidenstraße. Heute leben dort etwa 47 Nationalitäten. Und seit Jahrhunderten kommen in dieser Region unterschiedliche Kulturen, Religionen und Machtansprüche zusammen, die neuerdings mit den Plänen für eine neue Seidenstraße an Brisanz gewinnen. Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts reist in diesem Roman also nun eine Sinologie-Studentin namens Roxana nach Xinjiang. Sie möchte noch unerforschte buddhistische Höhlenmalereien erkunden. Der chinesischen Regierung ist das aber alles verdächtig. Ihre Suche nach Höhlenmalereien führt sie nicht zum erhofften Erfolg und ihre Spuren verlieren sich. So, 20 Jahre später reist die Entwicklungshelferin Linda ebenfalls nach Xinjiang, um ein Projekt zur Aufforstung der Wüstenregion zu lancieren. Frau Windhorst.
Ja, und da beginnt eine ziemlich spannende Story. Ich war, muss ich sagen, sehr beeindruckt von diesem Roman. Und noch beeindruckter war ich, als ich gelesen habe, dass es Alice Grünfelders Debütroman ist, weil sie die Geschichten der beiden Frauen ziemlich meisterhaft zu verbinden weiß, weil die Art und Weise, wie man beide kennenlernt und wie sich dann die Schicksale verquicken sozusagen. Das ist so organisch. Ich meine, das passte zusammen. Es macht immer, also die beide Geschichten helfen sich gegenseitig und beide Figuren sind auch so ein bisschen Spiegel oder unterschiedliche Aspekte eigentlich einer Protagonistin, hatte ich manchmal das Gefühl, dass sie auch verschiedene Seiten einfach mit zwei Figuren versucht auszudrücken. Sehr spannend. Spiegelt auch ein bisschen wieder, was in der Region stattfindet. Das war mir vorher überhaupt kein Begriff. Auch die Uiguren, die da für ihre Unabhängigkeit kämpfen, Hatte ich vorher noch nicht von gehört, zu meiner Schande muss ich das gestehen. Und auch das, also auch im Sinne, naja, geschichtlicher, politischer Bildung ist es durchaus ein interessanter Roman. Man kommt ja nebenbei doch einiges auch beigebracht über die Region. Lohnt sich wahrscheinlich mal hier und da nachzuschlagen, ob das auch so stimmt und was davon noch Fiktion ist. Was mich sehr gefreut hat, war diese starke Sprache, diese und auch bildliche Sprache. Ich hatte ganz oft das Gefühl, ich stehe dabei, man bekommt quasi Durst, wenn man in der Wüste steht. Das passt jetzt auch sehr gut zum Wetter, was im Moment herrscht. Ja, also man fühlt so mit. Es gibt weniger Autoren, die das schaffen. Es ist eigentlich das Gegenteil von analytisch, hatte ich das gesagt. Es ist so ein empathischer Roman, weil man beim Lesen mittendrin steckt. Nicht nur, weil es spannend ist, sondern weil sie das so schreibt, dass man sich da drin fühlt, weil man so eintaucht und ganz völlig eingenommen wird und deswegen natürlich auch am liebsten am Stück weglesen würde, als hätte ich die Gelegenheit gehabt. Ich glaube, ich hätte das Buch einfach gar nicht weggelegt.
Ja, ging mir sehr ähnlich. Man hat so das Gefühl, auch wenn sie in diesen Hotels waren, nicht, dass man man riecht diese Hotels, alles, dieses ganze Verstaubte und dieser Sand überall und man fährt mit auf diesem Wagen mit dem Esel, der immer schwächer wird und der Mann, der nachher gar nicht mehr antwortet und als sie ihm das Geld geben und dann zu Fuß weitergehen, auch überhaupt gar nicht mehr reagiert, das Geld auch gar nicht anguckt und das einfach wegsteckt. Das ist so eine Tristesse, die man total wahrnimmt und aufnimmt. Das hat mir sehr gut gefallen. Du hast gesagt, starke Sprache, sehe ich genauso. Sehr bildhafte Sprache, ganz genau. Das ist eine sehr, sehr ein sehr bildhafter, ein sehr starker Roman, der einen mitnimmt in eine Welt, die ich zumindest nicht kenne. Das ist dann vielleicht gleich nochmal einer der Sachen, es wäre bestimmt noch schöner für mich gewesen, würde ich mich mehr mit der chinesischen Geschichte auskennen und würde ich mehr wissen, worum es an sich, also nebenbei auch noch geht. Du hast die Uiguren erwähnt. Diese ganzen Sachen, die dazugehören, die hätten mir bestimmt noch mehr Freude gemacht, wenn ich so ein bisschen mich da mehr auskennen würde, glaube ich. So hast du natürlich recht, müsste man tatsächlich noch mal so Sekundärliteratur dazuziehen, um zu gucken, was ist denn das eigentlich alles so. Aber trotz alledem, man kann das Buch trotzdem lesen, das ist überhaupt kein Problem. Also das soll nicht heißen, dass man das alles wissen muss. Ich sage nur, es wäre bestimmt noch schöner, wenn man es wissen würde.
Ja, mehr Kontext kann da sicherlich helfen, das Gefühl hatte ich auch. Mhm. Aber im Endeffekt geht es natürlich um die beiden Figuren. Man kann es auch einfach als einen recht psychologischen oder philosophischen Roman lesen.
Kann man, absolut. Definitiv. Er ist gut und spannend geschrieben, hast du schon gesagt. Ich finde die Dialoge auch fantastisch. Ich finde die Figuren fantastisch. Nicht nur Roxana und Linda, sondern all die ganzen Figuren, die da auch Alex und was da noch alles vorkommt, finde ich alles großartig. Ich finde, man muss es einfach wieder sagen, wenn Autorinnen und Autoren ihre Figuren lieben oder mögen, dann ist das meistens ein gutes Zeichen für ein gutes Buch. Und das ist hier auch wieder der Fall. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht so behaupten. Insofern fand ich das Buch auch richtig, richtig, richtig gut. Ja. Und hätte es wahrscheinlich noch besser gefunden, wenn ich die Begleitumstände, also die Rahmenhandlung mehr verstehen würde.
Hm. Ja. Ja. Ja, was ist unser Fazit? Lese muss für alle Sinologiestudenten und Leseempfehlung für alle anderen.
Ja, definitiv. Mhm. Eigentlich Leseempfehlung für alle, die gute Bücher mögen. Für alle, die gute Bücher mögen. Jetzt müssen wir es natürlich auch noch bewerten. Ja, ich möchte diesen Buch alleine schon wegen der starken Figuren und dieser starken Sprache und dieses Mitnehmen. Ich finde es immer cool, wenn Menschen es schaffen, mich in eine Welt reinzuziehen. Und das schafft dieser Roman und deswegen gebe ich diesem Roman ein Rent.
Ja, da kann ich mich komplett anschließen. Das passiert bei mir zunehmend seltener, dass ich so eingesaugt werde, eingesogen werde in diese Welt. Und ja, ein Rent, eindeutig. Toll geschrieben.
Ja. Ein Rent von Frau Windhorst und ein Rent von mir. Wir haben natürlich auch etwas gehört und wissen immer noch nicht, wie man Lucy Dacus ausspricht.
Also eine Radiomoderatorin von, habe ich vergessen, KX irgendwas, sprach sie Lucy Dacus aus und sie hat sich nicht beschwert im Interview. Gut. Von daher denke ich mal davon aus, dass das stimmt.
Gut. Dann heißt sie ab jetzt Lucy Dacus. Die Dame wurde 1995 in Richmond in Virginia geboren. Sie begann an der Virginia Commonwealth University Film zu studieren, verließ die Uni aber, um sich auf die Musik zu konzentrieren. Ja, Musik wird dem Indie-Rock zugeordnet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so durchgehen lassen kann. Ich würde es eher so als Singer-Songwriter mit leichten Rock-Attitüden bezeichnen wollen. 2016 hat sie ihr Debütalbum No Burden veröffentlicht. Die erste Single I Don't Wanna Be Funny Anymore wurde 2015 veröffentlicht. Ihr Debütalbum wurde in Nashville von ihren Freunden aus der Heimat und Studenten des Berklee College of Music produziert, also da, wo Leute wie zum Beispiel Pat Metheny oder Aldi Meola studiert haben. 2016 trat sie beim Lollapalooza Festival in Chicago im Grand Park auf und gab ihr Fernsehdebüt in This Morning vom CBS. Am selben Wochenende war sie dann beim Tiny Desk Concert des NPR zu Gast. Und wer da zu Gast ist, der kann ja eigentlich nicht so schlecht sein. Ja, es handelt sich hierbei um das zweite Album von Lucy Dacus mit dem Titel Historian, ich habe es ja schon gesagt. Und wurde von, wie das Vorgängeralbum, von der Kritik mit großem Beifall bedacht. Frau Windhorst.
Ja, Historian musste erst langsam mir ins Herz wachsen, muss ich sagen. Gefallen hat mir direkt natürlich Lucy Dacus' wunderschöne, warme und relativ tiefe Stimme. Also die ist durchaus angenehm. Aber zu Anfang und so beim ersten Hören kam ich noch nicht rein, weil es eigentlich gar nicht mal so neu klingt. Das war fast schon langweilig. Und ich dachte zwischendurch so, ja, ist ganz nett, dudelst du dahin, aha, kann man hören. Aber gut, ja, nett. Wenn man dann aber genauer hinhört und auch je länger das Album läuft und je häufiger man es hört, umso besser wird es, vor allem wenn man auf die Texte achtet. Die können nämlich einiges. Die sind spannend, die sind authentisch und empathisch und da werden Geschichten erzählt, die einfach auch Spaß machen zu hören und die man nicht jeden Tag musikalisch unterbreitet bekommt. Vor allem aber kriegt man auch eine Lucy Dacus zu hören, die so, naja, die ist so völlig ungekünstelt. Das ist etwas, was dann doch auffällt mit der Zeit, was sie ein bisschen abhebt von anderen Künstlerinnen und Künstlern, dass sie so sehr authentisch rüberkommt. Sie wirkt eher schon fast wie so eine Mischung aus uninteressiert entspannt, aber auch sehr künstlerisch verträumt. Aber nie mit diesem, sie wirkt nicht, als hätte sie den unbedingten Wunsch, jetzt auf der irgendwie berühmt zu werden und Geld zu verdienen mit diesem Album, sondern das ist einfach was aus ihr rauskommt. Das merkt man schon. Und sie hat keine Angst, verletzlich zu sein. Auch das hört man aus ihren Texten raus. Das hat mir sehr gut gefallen. Und so wuchs mir dieses Album von nett kann man hören, langsam ans Herz, bis es, schon recht zielstrebig auf ein Rent hinzu klang.
Mir hat die Musik tatsächlich erst gefallen. Ich dachte, hey, das ist cool, das geht sofort rein. Ich war sofort hin und weg und habe das Album auch erstmal nur musikalisch gehört. Und dachte so, ja, das kann man machen, das gefällt mir. Das kann man auch mehr als einmal hören, das ist ja ganz schick. Und dann habe ich erst die Texte entdeckt und dachte, okay, wow, da steckt ja noch viel mehr hinter, als ich eigentlich dachte. Wenn die Musik und die Texte so zusammenkommen, dann gibt das ja doch nochmal eine ganz andere Stärke. Wenn es nur die Musik gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, das ist ein richtig gutes Album, kann man richtig schön hören, wäre ich durchaus begeistert gewesen. Aber diese Texte haben mich fast dazu gebracht zu überlegen, ob das dann doch vielleicht ein Konzeptalbum ist. Dann dachte ich aber wieder, nee, wohl doch nicht, weil das ja doch abgeschlossene Geschichten sind, die hier erzählt werden. Und erzählt ist auch das Stichwort, denn diese Geschichten werden im besten Sinne erzählt. Das ist auch wirklich, lyrisch ist das fantastisch, also es sind hervorragende Texte, eigentlich Texte, die für Songs sehr ungewöhnlich sind, weil sie, also vielleicht, wie heißt der Sänger von Wilco noch im, also daran erinnert mich das so ein bisschen, also vom Niveau her, das ist wirklich lyrisch, das ist Poesie, das ist stark, das gefällt mir richtig gut. Und dann diese schöne Musik, die ja teilweise durchaus auch indie-rockig werden kann. Sie ist ja nicht die ganze Zeit nur ruhig. Das ist eigentlich auch ganz schön. Insofern war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr begeistert von diesem Album. Und ja, also ich muss diesem Album einfach ein Rent geben. Ich kann gar nicht anders.
Ja, das hat es verdient und es hat auch verdient, gehört zu werden.
Das finde ich auch.
Übrigens auch das Tiny Desk Concert mit ihr, sehr empfehlenswert. Habe ich mir gleich auch nochmal angeschaut.
Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, für mich vor allem, denn wir sind ja Fans von Sense8 und wir haben Sense8 gesehen und zwar nicht Staffel 2, sondern das Finale. Also das, ja, den Abschlussfilm, kann man sagen, von all dem Ganzen, von dieser ganzen Geschichte. Ja, Frau Windhorst, erzählen Sie mal.
Ja. Ja, wir haben in den vergangenen Sendungen schon über die erste Staffel und über das Weihnachtsspecial und über die zweite Staffel gesprochen. Nun, dann war ja die Sendung abgesetzt, alle waren traurig und sauer. Und irgendwie haben es die Fans geschafft, Netflix dazu zu bewegen oder vielmehr auch die Produzenten dazu zu bewegen, dann noch einen Film zu drehen, der die Story abschließen soll. Ich meine, woran die Serie gescheitert ist, ist sicherlich nicht im Inhalt zu suchen, sondern das war, naja, schwieriges Marketing. Der Trailer konnte nicht vermitteln, was da drin war. Die Story war ja auch zugegeben schwer zu erklären. Vielleicht reiße ich das nochmal an für alle, die vorangegangenen Sendungen nicht gehört haben und jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden. Es geht in Sense8 um acht Menschen, die plötzlich mental miteinander verbunden sind und emotional miteinander verbunden sind und eben plötzlich telepathisch miteinander kommunizieren können und auch so gegenseitig sich helfen können und körperlich irgendwie mitfühlen können und bilden einen sogenannten Cluster. Und es gibt, also das Ganze ist eine Sci-Fi-Story, denn dahinter steht eine Theorie von einer genetischen Veränderung oder einer anderen Art von Mensch, eben diesen Sensates, die nicht so sind wie normale Menschen, sondern eben diese Fähigkeit haben, immer in diesen Clustern gegenseitig zusammen sich zu fühlen und als eins zu handeln. Und dann gibt es natürlich die böse Corporation BPO, die versucht, die Sense8 auszurotten. Vor denen sind sie dann ständig auf der Flucht. Und weil das in der zweiten Staffel nicht so richtig aufgelöst werden konnte und wir enden auf einem entführten Sense8 und einem anderen in Sorge, gibt es nun noch diesen erzwungenen Film, in dem wir ein bisschen Abschluss davon bekommen. Natürlich, es wird sich freigeschossen, es wird befreit, es wird verhandelt, es werden noch ein paar Hintergrundstories aufgeklärt. Es ist ja in erster Linie auch eine Actionserie, von daher wird sehr viel geschossen und gesprungen und gedönst. Fangen wir mal mit dem Guten an. Es hat durchaus gut getan, die Figuren wiederzusehen. Die Serie lebt sehr auch von der Chemie der Schauspieler untereinander, fand ich immer. Und da bekommt man auch kaum genug. Man möchte die einfach miteinander interagieren sehen, das macht Spaß. Auch dieses Gefühl, was die Serie vermittelt, in ihrem sehr eigenen Rhythmus von Action und schönen und lustigen Momenten, vielleicht ist auch viel Party, aber so dieses empathische Miteinander-Menschsein, diese radikale Empathie, die man sich als Mensch häufig so wünscht, wenn man das Gefühl hat, man versteht sich gerade gar nicht mit anderen. Das kann diese Serie ganz toll vermitteln und das ist immer schwer zu sagen, schwer zu vermitteln Leuten, die das gucken sollen, aber das noch nicht gesehen haben. So, auch das kann der Film, macht der Film wieder gut. Aber leider fand ich, wird er sehr merkwürdig, gewalttätig, also nicht gewalttätig, gewaltverherrlichend. Es sind auch vorher schon Sachen in die Luft geflogen und es wurden Leute verprügelt und es wurden Leute erschossen und schlimme Dinge sind passiert. Aber diesmal war der Ton so anders, das hat mich echt zwischendurch rausgebracht und wirkte so unreflektiert und also spätestens in der Szene, wo sie sich durch dieses ganze Haus geschossen haben, war ich richtig sauer auf die Drehbuchautoren, was sie sich da eigentlich geleistet haben. Was hat dich so aufgeregt? Du klangst schon sehr negativ.
Ach, Frau Windhorst, ich wusste erst gar nicht, was los ist. Das war mir doch alles wieder viel zu lange her. Ich wusste überhaupt gar nicht mehr, was da überhaupt Phase ist.
Die ganzen Leute, ja.
Ja, ich wusste gar nicht mehr, worum geht's da überhaupt. Ich brauchte erst mal eine Viertelstunde überhaupt zu begreifen, was da überhaupt passiert ist und warum. Und ach ja, das war ja die Serie, stimmt ja. Das war, ach so, da, ja, ja, jetzt darum geht's. Ach so, ja, ja, ja. So, also das war ja schon mal das eine. So, da war gar keine Island-Szene mehr, soweit ich mich daran erinnern kann.
Stimmt, ja.
Das so, war schade. Da fängt der ganze Wahnsinn ja schon an. Da war ich ja schon wieder beleidigt. Ne? So geht es ja nicht. Nee, aber ach, ich weiß nicht. Und auch dieses Ende, ich fand, die zweite Staffel war ja sowieso schon immer noch okay und super, aber ich fand ja immer noch die erste am besten. Wir mochten ja auch die zweite, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Ende hätte ich so jetzt, ich weiß gar nicht, also ich hätte auch mit dem Ende der zweiten Staffel so leben können. Man muss nicht immer alles auflösen, es muss nicht immer alles, warum muss denn jetzt wieder ausgerechnet ein Happy End an diesem Film, ach ja, und dann ist der 2,5 Stunden lang, da war ich auch schon müde, dann dachte ich, ich habe gerechnet so, na ja, das wird sowas wie eine Pilotserie, also so ein Pilotfilm sein, na ja, eine Stunde etwas, 2,5 Stunden, das war dann das nächste Mal, dass ich müde war. Ach ja, und dann haben sie die letzten, ja, fast schon 15 Minuten einen auf Lars von Trier gemacht, haben nackte Menschen beim Kopulieren gefilmt und der Tenor soll wohl sein oder die Essenz, dass Liebe alles überwinden kann. Das war auch irgend so ein lateinischer Titel. Keine Ahnung. Irgendwas mit Amor, bla bla bla.
Omnia, irgendwas, ja.
Genau.
Vincit Omnia, ja, genau.
Ja, genau. Und sowas alles. Und ich dachte, ach Leute, warum dieses Hollywood, warum jetzt noch am Ende Zeitlupe galore? Was soll dieser ganze und was soll dieser Blödsinn? Ich fand ehrlich gesagt, weiß ich nicht, dann die, wie du schon sagtest, diese überbordende Gewalt. Ach, ich finde das tatsächlich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Nachhinein wäre ich sehr zufrieden gewesen, die zweite Staffel so abzuschließen, wie sie ursprünglich von Netflix abgeschlossen werden sollte oder abgeschlossen wurde. Das war besser als so jetzt. Da habe ich also nicht viel Freude dran gehabt, bin ich ganz ehrlich.
Das stimmt. Ja, was noch ganz schön war, war diese ganze Hochzeitsredengeschichte, die haben zu sehr, fand ich auch, zu sehr auf die Hollywood-Tränendrüse gedrückt.
Genau.
Vielleicht war das genau der Situation geschuldet, dass die eigentlich schon abgesägt waren und jetzt nochmal versucht haben, dieses große Thema Liebe siegt über alles, naja, nochmal in alle Herzen zu kriegen. Aber ja, es war zu viel Schmalz. Es war zu dick aufgetragen und das hätte man anders machen können. Das
stimmt. Ja, aber warum? Aber es war doch zu Ende.
Endete halt so dramatisch und sie wollten, glaube ich, also ich hatte das Gefühl, sie wollten nochmal so diese Botschaft von habt euch alle lieb und es wird besser, ne? Hm. Nochmal reindrücken. Weil die Serie war ja schon immer, es ging schon immer um Minderheiten, um Anderssein, um Verständnis für verschiedene Lebenswelten und Identitäten und Persönlichkeiten, um so eine Botschaft von einer bunten Welt, in der wir zusammen versuchen, einander zu verstehen, statt einander zu bekämpfen und das Unbekannte immer irgendwie klein zu halten. Ja, aber es war zu viel. Es war irgendwie.
Ja, aber das war doch vorher auch schon alles so. Brauchten wir doch den letzten Film nicht.
Ja, das stimmt. Genau, das hat die Serie schon immer gemacht. Ja.
Ich meine, aber die hatten doch gar nicht nötig, so ein Hollywood-Ende zu machen. Es war doch bis jetzt gar nicht so richtig Hollywood-lesk.
Ja,
Sense8 war doch gar nicht eben gerade nicht so Hollywood-like.
Ja.
Warum muss man denn jetzt diese überbordende Gewalt und dann dieses alles, dieses Happy-End-Gedöns. Da ist ja eigentlich für jeden was drin. Und für jede. Also, die haben es ja allen recht machen wollen, habe ich so das Gefühl. Das würde ich denen jetzt vorwerfen wollen. Aber warum? Wer hat denn überhaupt, gab es da irgendwie eine Petition oder wieso ist denn das überhaupt was?
Ja, genau, es gab einen riesen Aufruhr und Social Media sind explodiert und dann haben sie, ich weiß gar nicht, ob sie es letztendlich mit Geld sammeln oder Petition gemacht haben, aber sie haben es jedenfalls möglich bekommen.
Okay. Ja, ich bin nicht sonderlich glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wäre durchaus auch zufrieden gewesen, wenn es diesen letzten Film, ist es ja wohl dann, nicht? Am Ende des Tages ist es ja dann doch ein Film, nicht gegeben hätte, wäre ich jetzt nicht so traurig gewesen. Es ist okay, aber ich habe an Sense8 andere Ansprüche.
Das stimmt, ja. Nach den beiden Staffeln, ja, sie konnten schon mal mehr.
Ne?
Das war. Interessantweise ist das dieses Special, dieses Endspecial, überall am besten bewertet.
Echt?
Also alle anderen sehen das anders als wir.
Ach.
Und finden das noch toller als die anderen Sachen. Das,
wirklich?
Ja, das verstehe ich irgendwie nicht. Ich meine, es ist immer schön, ich weiß, Menschen mögen, wenn irgendwie Sachen so rund sind und ein Ende kriegen. Das finde ich ehrlich gesagt relativ unnötig, wenn man was zu sagen hat. Aber ich verstehe, dass das irgendwie eine befriedigende Wirkung hat. Aber deswegen ist es nicht besser als die restliche Serie. Die erste Staffel ist eindeutig, finde ich, fraglos das Beste.
Ja. Aber interessant, dass wir da wieder völlig anders unterwegs sind. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Interessant. Ja, Mensch.
Das war wieder ein Fall für Twitter, Facebook und die Kommentare in unserem Blog, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns doch mal, falls ihr den Film oder Sense8 als Serie schon gesehen habt, wie ihr dazu standet. Vielleicht haben wir auch irgendwas ganz Wesentliches übersehen. Das könnte sein.
Ja.
Man weiß es nicht. Lassen wir das mal offen.
Ich sage, diese 2,5 Stunden auch, das war auch, ach, ich weiß nicht, warum macht man dann auch 2,5 Stunden?
Ah, weil man so viel zu sagen hat.
Ja, aber ich finde eben nicht, dass sie so viel zu sagen hatten.
Nee, finde ich auch nicht.
Naja. Schreibt uns bei Facebook, schreibt uns bei Twitter oder auf unserem Blog. Kommentiert gerne, wenn ihr das anders gesehen habt. Wir sind da ja immer für andere Meinungen offen. Und unsere Meinung erhebt ja wie immer kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Verkostet. Und wir haben verkostet kein Whisky, kein Gin, kein Bourbon, also was ja auch Whisky ist, sondern mal wieder Bier. Und zwar Bier aus der Region von Frau Windhorst. Mhm. Von einer Brauerei, die sich 2003 oder die 2003 ein Sudhaus, eine Gastbrauerei namens Sudhaus eröffnet hat. Und zwar im Liebharz-Detmolder Fachwerkdorf. Warst du da schon mal? Kennst du das?
Da war ich noch nicht, aber nachdem ich mir jetzt Fotos angeguckt habe im Zuge dieser Sendung, möchte ich da gerne mal hinfahren. Vielleicht muss ich das mal machen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus und anscheinend gibt es da einen sehr schönen Weihnachtsmarkt. Oh. Naja, vielleicht ein Fall für eine Weihnachtsfolge.
Schön. Weil in diesem Sudhaus braute man im kleinen Rahmen für Gäste Bier. Das kennt man ja. Das gibt ja mittlerweile diese ganzen Mikrobrauereien, die halt für ihren eigenen Bedarf sozusagen brauen. Also für die Gäste, die dort sitzen oder eben dort sind, eben anwesend sind. Und dann hat man mit Hilfe ortsansässiger Handwerksunternehmen die Liebharz-Brauerei neu aufgebaut. Ende 2004 begann die Planung für das Ganze und im darauffolgenden Jahr wurde der Braukessel angefeuert. Es handelt sich um einen Familienbetrieb, wie der Name der Brauerei schon vermuten lässt. Das Bio-Dinkel, um das es hier gehen soll, hat wohl eine besondere Malznote und einen leicht würzigen Geschmack, sagt man. Gebraut wird das Bier aus dem Ursprung des heutigen Weizens, nämlich Dinkel. Das Ganze ist nämlich das Liebharz Privatbrauerei Bio-Dinkel mit 4,4 Alkoholvolumenprozenten. Mittlerweile hat es wohl aber 4,8, wie ich der Homepage entnehmen durfte. So, es ist eine 0,5 Liter Flasche und es hat so einen Flensburger Verschluss, so ein Ding.
Mal gucken. So ein Plopp-Verschluss?
Ja.
Das ist ja spannend. Guck, meine Flasche, ich hatte natürlich zwischendurch das Liebharz schon mal getrunken, muss es neu kaufen für die Sendung.
Ah, okay.
Es hat jetzt einen Korken.
Auf der Homepage haben die das auch. Also vielleicht gibt es das auch gar nicht mehr. Ich weiß es nicht.
Ha, möglich.
Ist deines denn auch 0,5?
Ja, 0,5. Hm.
Ja, dann haben die das vielleicht gar nicht mehr. Ja, dann.
Schade. Liebharz, bringt doch mal den Plopp wieder.
Ja, kostet Geld, ne?
Ja, no, das war.
Also soll ich mal versuchen zu ploppen?
Ja, bitte.
Naja. Zu warm. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt dem Bier hier mal seine Bestimmung zu führen. Relativ wenig Schaum, ne?
Ja, ist nicht viel. Stimmt.
Relativ dunkel?
Ja, hätte ich jetzt bei Dinkel auch irgendwie erwartet. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil Dinkelbrot irgendwie dunkler ist.
Ja, ich glaube, das ist auch vom Mehl her dunkler, ne? Also das an sich ist so ein bisschen nicht ganz so hell wie Mehl. Ja. Es riecht nicht so gerstig wie normales Bier, finde ich.
Kerstin? Nee, aber, aber schon irgendwie so malzig. Ich ja. würde fast sagen torfig, aber es ist so ein leichter Hauch.
Ja, so ein bisschen malzig auf jeden Fall. Oder eher malzig als gerstig. Leichte Süße, finde ich.
Mhm.
Aber insgesamt eher ein leichtes Bier, ne? So von der Nase her.
Ja, ja, also es ist, riecht eher nach sowas sommerlich leichtem.
Ja, genau. Mir gefällt ja auch, dass das nur 4,4 Alkoholvolumenprozente hat. Ich finde es ja fast schade, dass sie das hochgezogen haben. Auf 4, bei dir müsste schon 4,8 stehen, ne?
Ja, sind es genau.
Ja, bei mir steht nämlich 4,4.
Ach, spannend. Mal schauen, ob sich das gleich unterscheidet.
Wenn ich das jetzt nicht falsch... Nee, 4,4, genau. Ja. Ja. Ja, sieht fast auch schon aus wie Malzbier. Ein bisschen. Na, nicht ganz. Ja, ja, dann wollen wir mal probieren.
Jo, Prost.
Ja, Prost.
Prost. Der Eindruck setzt sich fort. Das ist...
Schöne Hopfennote.
So leicht und würzig. Malzig.
Mhm. Genau, malzig und diese Hopfennote, die aber ganz nur ganz dezent da ist. Ja, so eine Bitterkeit ist da, so eine ganz leichte, auch eine Süße ist da, finde ich. Am Gaumen setzt sich so ein bisschen diese Bitterkeit, ne?
Mhm.
Schön.
Ja.
Hm.
Das funktioniert gut. Also, wow, doch. Hat auch jetzt nicht so diesen penetranten Dinkelgeschmack. Da könnte man ja vielleicht Angst vorhaben, wenn man Dinkel nicht so gern mag.
Oh, da weiß ich jetzt gar nicht.
Also wie Dinkelkekse oder so, die haben ja so einen besonderen Geschmack, den man wiedererkennt. Es ist hier schon irgendwie drin, aber es stört überhaupt nicht und es ist auch nicht besonders intensiv.
Hm. Es hat eine schöne fruchtige Süße, finde ich.
Hm, ja.
Also mir gefällt das mit den 4,4 Alkoholvolumenprozenten. Ich finde nicht, dass es mehr braucht.
Ja, ich meine, mich stören jetzt die 4,8 von meiner Flasche auch nicht. Es schmeckt nicht übermäßig alkoholisch oder das ist jetzt irgendwie, also...
Das sollte Bier, also wenn Bier alkoholisch schmeckt, dann erzähle ich aber auch allen, wie unartig es ist.
Dann also, muss man schnell laufen, das stimmt.
Also... Dann stimmt mit dem Bier einiges nicht. Nicht mehr. Nein, das ist lecker, das ist cool.
Mhm.
Hm, das ist ja. Und Bio. Und es ist eine kleine Privatbrauerei, was will man mehr?
Richtig. Ja, das fand ich auch sehr sympathisch.
Und es ist schon wieder eine kleine Privatbrauerei aus Detmold.
Mhm, die wissen anscheinend, wie man Bier
also
macht.
Dieses Slipperland, ne? Also dieses Slipperland kann Bier.
Ja,
muss man schon
ganz
sagen.
Offensichtlich. Ich werde definitiv irgendwann dieses Jahr nochmal an diesem Fachwerkhaus vorbeifahren, wenn ich kann.
Mhm.
Mir das mal genauer angucken.
Ja, mach das doch mal.
Vielleicht sieht man ja sogar, wie sie da brauen.
Mhm.
Mal sehen.
Sehr cool. Ja, das ist richtig schön. Also ich muss sagen, das gefällt mir richtig, richtig gut. Hm. Das schmeckt mir richtig gut. Ich bin sehr angetan von diesem Bier. Das ist nicht ganz das Landbier Detmolder Pilsner? Nee, Detmolder Dings.
Detmolder,
ja. Ja, und von Detmolder, genau. Aber es ist nah dran, also ich möchte dem gerne 5 Punkte geben.
Ja. Ja, doch.
Liegt vielleicht
also
auch
vor allem
im Sommer,
jetzt auch. Richtig, dachte ich auch gerade. Also gerade jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um dieses Bier zu trinken.
Lecker.
5 Punkte schließe ich mich an. Der ist für heiße Sommer. Schön, spritzig, leicht.
Ja, ist schön.
Leicht süß.
Aber kein Mainstream-Bier.
Genau, genau. Nicht einfach irgend so ein langweiliges Warscheiner, sondern mit Charakter, aber nicht so, nicht zu viel, sondern für den Sommer schön leicht.
Schön, ja. Und schön rund und weich.
Ja.
Schön.
Ja, das passt alles zusammen. Das gefällt mir auch gut.
Ausgezeichnet. Also, liebe Liebharz Privatbrauerei, dieses Bio-Dinkel. Wir sind hellauf begeistert von diesem Bier. Und deswegen bekommt dieses Bier sowohl von Frau Windhorst als auch von mir 5 Punkte. Fantastisch. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen und haben natürlich auch das nächste Mal Themen.
Ja, nächste Woche wird etwas speziell, denn die Hörer aus dem UKW sagt man das so?
Ja, ja.
Über UKW. Die werden eine ältere Sendung wahrscheinlich zu hören bekommen, ja. Denn nächste Woche ist die Woche, in der sich Frau Windthorst in den hoffentlich klimatisierten Zug gesetzt, Richtung Norden. Und wir werden eine Sendung in Flensburg aufnehmen, tatsächlich ausnahmsweise mal mit beiden Feuilletönen an einem Ort. Und gelesen haben werden wir dann den dritten Teil von unserem wunderbaren Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Gehört haben werden wir Bodega mit Endless Scroll und gesehen haben wir die Serie The Alienist, von dem wir schon einen Piloten sehr toll fanden. Mal sehen, ob die Staffel das auch kann.
Ach.
Ich denke für alle, da sie uns ja dann sowieso im Internet hören, werden wir irgendwas Leckeres aufmachen, was sich Whisky schimpft.
Ja, aber da können wir noch nichts zu sagen und wer weiß, wo wir sind und den Whisky verkosten.
Ah, Überraschung.
Was ist denn das für eine Serie, Frau Windhorst?
Du mochtest die sehr gerne.
Ach, ich mochte die.
Ach, schön. Wir müssen die nochmal angucken.
Ja,
so im Ganzen,
ja gut.
Nicht nur den Pilot. Das machen wir dann.
Sehr schön. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und bitte nicht wegschmelzen. Tschüss.
Hoffentlich nicht. Wobei wegschmelzende Hörer und Hörerinnen sind auch. Wenn sie dahin schmelzen, wäre das schön, ne?
Oh, das wäre schön.
Ja.
Ach, eine verpasste Witzechance. Nächste Woche. Ich glaube, wir haben noch ein paar Wochen Zeit für Schmelzwitze.
Ich glaube auch.